pointiert, politisch und persönlich. Nebelspalterinnen, der Podcast mit der Maria Rahel Cano und der Camillote.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fair. Die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch.
Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, geschätzte Hörerschaft, ein Willkommen an alle neuen Hörerinnen, Hörenden und Hörwilligen. Liebe Nebelspalterinnen-Community, geschätztes auditives Publikum, wir reden heute, ihr erahnt es vielleicht schon, über das Gendern. Sprachdiktat oder Inklusion? Die Zürcher Stadtbevölkerung wird am 24. November darüber entscheiden, und zwar, ob ihre Stadtverwaltung in Zukunft in amtlichen Dokumenten das Sonderzeichen verwenden soll oder nicht. Was die Sache besonders brisant macht, über diese Debatte wird das erste Mal in der Schweiz abgestimmt und somit der erste Richtungsentscheid bei dieser Frage sein. Darum wird es höchste Eisenbahn, dass wir heute darüber reden. Das ist eine neue Folge Nebelspalterinnen. Am Mikrofon ist Maria Rachel Cano und mir direkt aus Zürich zugeschaltet ist Camillote. Wir fangen doch gescheiter mit Good News an.
Absolut. Und Ich glaube, an dieser Stelle müssen wir ein unglaubliches, grosses Dankeschön an euch da aussen, an die Community sagen. Wir waren letzten Samstag ja am Swiss Podcast Festival. Die Aufnahme habt ihr ja schon nachhören, aber wir haben gedacht, wir wollen noch mal Danke sagen, wie ihr uns unterstützt habt, und wir haben unglaublich Spass gehabt. Und Maria, ich glaube, wir können sagen, das wollen wir wieder machen.
Ja, es schreit nach einer Wiederholung. Und ich denke, das gibt es so gleich, oder? Was meinst du, Gami?
Ich würde sagen, das muss Ziel für 2025 sein, dass wir es live machen, und zwar das mal nicht so nur mit ganz vielen anderen Podcasts, sondern es live nur für unsere Community, wo ihr euch darauf freuen könnt, wo wir auch ganz viel Zeit für euch haben. Das muss das Ziel sein für das 25.
Und wo wir ganz fest noch einmal Merci können sagen, weil ohne euch da aussen wäre das live ja auch gar nicht möglich gewesen. Gut, aber Gami, wenn wir thematisch zurückkommen auf die Abstimmung, die ich vorher angesprochen habe, und wir uns mit allgemeiner Frage zum Thema Gendern befassen, was sind eigentlich die Argumente der Befürworter und der Gegner dieser Initiative?
Die Initiative ist ja eingereicht worden unter der Leitung von der Susanne Brunner. Sie ist Kantonsrätin von der SVP aus der Stadt Zürich. Es sind aber noch Leute aus anderen Parteien im Komitee, und das Ziel ist ja, dass die Stadtverwaltung einfach und klar kommunizieren soll, sprich auf die Verwendung von Sonderzeichen wie einem Genderstern verzichten. Jetzt, was sind die Argumente von diesen Leuten, die das Gendern gut finden, die wollen, dass man den Genderstern behalten? Sie sagen, man muss Sichtbarkeit schaffen. Wenn man nämlich Personen nicht erwähnt oder nicht sichtbar macht mit einem Sonderzeichen, dann werden die übersehen, wie sie eben in der Sprache fehlen. Es geht auch darum, dass man Vorurteile über Geschlechter abbaut und man damit einen Beitrag zur Gleichstellung leistet. Und konkret aus der Verwaltung tun sie so, die wissen schon, wie man den Genderstern anwendet. Man müsse sich also gar keine Sorgen machen. Die können super damit umgehen. Das ist überhaupt nicht schwierig. Für die.
Sie können ja den Fax bedienen, damit können sie ja gendern.
Richtig. Sie sind also Profis drin. Was sagen denn die Leute, die das Gendern nicht so gut finden? Die einfachste Erklärung ist, Behörden müssen klar und verständlich kommunizieren. Der Genderstern tut nämlich die Lesbarkeit beeinträchtigen, führt aber auch zum Beispiel zu grammatikalisch falschen Formen. Zum Beispiel, wenn man jetzt der Arzt, der Gender mit dem Genderstern, heisst das Ärztsternin, oder der Bauer wäre Bäuersternin, aber es gibt kein Ärzt als Einzelform, kein Bäuer als Einzelform, sonst wäre ja der Arzt und der Bauer. Das stört natürlich, wenn man dann da die Fehler hat. Und zu guter Letzt, das Gendern, das ist im Endeffekt ein politisches Instrument, und Sprache soll kein politisches Instrument sein.
Gut, also die Verwaltung ist jetzt auch nicht dafür bekannt, dass sie die einfachste Sprache immer hat, auch wenn sie sich Mühe geben. Aber manchmal sind sie die Sachen und denken so, was wollt ihr genau mir sagen? Ist ja alles ein bisschen beschönigend. Aber,
du musst immer denken, wenn Leute, das sind Menschen, die Formular erfinden und sich ausdenken. Das können nicht Menschen sein, die einfach und klar kommunizieren, sondern sie erfinden ein Formular.
Ist jetzt nicht so ihre Stärke per se. Aber Gami, du hast dich ja auch kurz damit befasst, woher der Genderstern überhaupt kommt. Der war ja nicht immer so umstritten wie heutzutage.
Der Genderstern, ja. Ich bin tatsächlich da ein bisschen nachschauen. Und vielleicht muss man unterscheiden. Symbol der Stern an sich. Der taucht erstmal vor 5000 Jahren aus als piktografisches Zeichen. Und es geht darum, dass er eine Bedeutung entwickelt hat, dass etwas ausgelassen wird. Also wenn man einen Text gelesen hat, hat man eine Stelle mit einem Stern markiert, wo irgendetwas nicht richtig war oder wo etwas ausgelassen worden ist. Natürlich dann später, 1659, ist der als Multiplikationszeichen auftaucht in der Mathematik, den kennen wir ja alle. Und auch in der Computersprache in den 1950er Jahren ist der auftaucht und dann als Platzhalter bis heute gebraucht worden.
Also wie ist jetzt von dem Zeichen, von der Computersprache, nachher plötzlich ein Zeichen geworden für die gendergerechte Sprache?
Ja, der Stern muss irgendwie so eine Anziehungskraft haben, weil es im englischsprachigen Raum hat ein transsexuelles Netzwerk in dem wie seine Funktion gefunden. Man vermutet in den 1980er Jahren, dass man mit dem Genderstern Transmenschen, also Transsternmenschen, hat wollen kennzeichnen, in dem Sinne, dass man weiss, es gibt nicht nur Transsexuelle, sondern ganz viele unterschiedliche Formen von Trans. Darum braucht man den Stern. Der hat sich dann in den 1990er Jahren auch in der deutschen Sprache so ein bisschen etabliert. Es hat aber parallel, und ich glaube, die hast du vorher sehr schön auch angedeutet, immer andere Formen gegeben. Zum Beispiel den Unterstrich, den Doppelpunkt, dann das Binnen-I, also dass man ein grosses einschreibt. Es hat immer parallel so ein bisschen andere Formen gegeben. Der Strich, der hat sich zuerst an den Universitäten verbreitet, aber auch der Genderstern, das war immer so ein bisschen ein Kampf gegeneinander, weil er sich da verbreitet. Vor allem beim Stern geht es darum, der war eben Alternative zu dem Strich, weil er halt auch bisher unsichtbare Geschlechter sichtbar gemacht hat. Und was man kann sagen, es ist von den Aktivisten, blöd gesagt, in die Unis und von den Unis dann in die Behörden von der Stadt Zürich.
Aber das verwundert mich noch. Du hast da von 1980er Jahren geredet. Also das ist fein eine alte Diskussion.
Absolut.
Das ist nicht erst seit 2020 aufgekommen.
Nein, es gibt wirklich schon lange Bestrebungen von gendergerechter Sprache, aber eben, es war wirklich immer ein Kampf gewesen von den unterschiedlichen Formen. Was man kann sagen kann, ist die Entwicklung natürlich. Zuerst ist es einfach darum gegangen, auch Frauen sichtbar zu machen, oder dass man zum Beispiel beide Formen sagt. Oder
das Binnen-I.
Ja, das Binnen-I oder der Unterstrich. Und dann hast du aber parallel die Entwicklung vom Gender-Stern oder dann auch vom Doppelpunkt, wo man sagt, da tut man auch noch alle anderen, wo man nicht explizit sagt, sichtbar machen. Aber es war wahrscheinlich schon auch ein bisschen in kleineren Kreisen gewesen, als jetzt in der Computersprache, wo sich das so ein bisschen weltweit durchgesetzt hat, der Stern. Jetzt haben wir von mir ganz viel gehört über Geschichte und auch über das Argument. Das ist ja eine mehrschichtige Angelegenheit. Aber Maria, was kann man denn aus der Philosophie dazu sagen?
Das ist immer so anspruchsvoll. Was sagt die Philosophie dazu? Was kann ich für die ganze Philosophie reden? Das kann ich natürlich nicht. Aber als ich mich angefangen habe, vor allem mit dieser Thematik intensiver beschäftigen, habe ich gemerkt, es gibt wie verschiedene Diskursebenen. Und die verschwimmen auch ineinander. Aber dass es ein bisschen verständlicher wird, würde ich sagen, dass wir die vier Ebenen aufteilen. Und zwar würde ich mit der Philosophie anfangen, mit der Sprachphilosophie. Nachher die grammatikalische Ebene, die gesellschaftliche und die politische Ebene. Und jetzt geht, was sagt die Sprachphilosophie dazu? Die befasst sich, also grundsätzlich mal, die Sprachphilosophie ist ein Teilbereich von der Philosophie und sie hinterfragt die Beziehung zwischen Reden, Denken und der Realität.
Gibt es denn so einen bekannten Philosoph, der etwas dazu zu sagen hat oder gesagt hat?
Ja, es gibt einen bekannten Philosoph. Er hat die Sprachphilosophie von der Moderne entscheidend geprägt. Und das ist der Philosoph Ludwig Wittgenstein. Man muss vielleicht unterscheiden, er hat ältere und neuere Werke gehabt und die teilweise widersprechen sich die und die sind ganz verschieden. Ja, er ist wirklich bekannt für das. Ja. Also es gibt den früheren und den also neueren, so sagen wir mal, Wittgenstein. Aber das, was mir, also ein Zitat, das mir ist aufgefallen, das ich finde, passt gut in die Diskussion hinein, war von ihm: Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. Und das heisst, die Sprache formt, was wir denken. Wenn wir also nicht von Frauen oder anderen Menschen schreiben oder reden, dann denken wir automatisch auch nicht an sie. So ist die Überlegung von dieser Prämisse. Man könnte aber die ganze Sache umkehren und sagen, nur die Grenzen unserer Welt sind die Grenzen unserer Sprache. Das heisst, wir verändern die Realität und beeinflussen eigentlich so unser Denken und Reden.
Das klingt jetzt alles sehr richtig und abstrakt. Sehr gescheit und sehr abstrakt. Jetzt bitte noch für mich, kann man das in einem Beispiel festmachen, dass man da versteht, was der Herr Wittgenstein genau gemeint hat oder eben nicht gemeint hat?
Also das, was ich jetzt vorher gesagt habe, wenn wir eben die Realität verändern, dann verändert sich auch unser Denken. Da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, wenn ich mich jetzt frage, wer sind die letzten drei Bundeskanzler gewesen? Oder mir das jemand fragt, dann wäre Angela Merkel eine von den ersten Personen, die ich nennen würde. Obwohl Kanzler ja auch nur Männer gemeint sein mit dem. Und warum ist das so? Weil ich 16 Jahre mit einer Bundeskanzlerin aufgewachsen bin. Wenn sich also die Realität ändert, dann ändert sich vielleicht auch mein Verständnis von der Sprache. Aber es ist die altbekannte Huhn-Ei-Frage.
Also, ich wollte sagen, ist jetzt so das Gefühl, das überkommt, dass es wieder so eine Huhn-Ei-Frage ist und man könnte sicher so einen vierteiligen Podcast darüber machen, wo man darüber redet, was jetzt zuerst ist.
Genau, aber es für mich zeigt es beispielhaft auf, worüber sich viele nicht einig sind. Beeinflusst unser Denken und Reden die Welt oder die Welt unser Denken und Reden? Und die Philosophie, as always, gibt hier nicht eine Lösung, aber sie zeigt mal schon klar, okay, darin besteht der Unterschied und darin besteht das Problem.
Zurück zu der Realität. Jetzt haben wir deine Ausführungen gehört. Welche Prämisse vertritt denn die Verwaltung der Stadt Zürich zu dieser Debatte?
Stadt Zürich oder das Zürcher Reglement und auch andere Behörden gehen von der Annahme aus, dass unser Reden die Realität maßgeblich beeinflusst. Also so wirklich wie das Zitat von Wittgenstein. Konkret heisst es, dass für die Gleichstellungspolitik, also dass das über die Sprachpolitik muss laufen. Wer also mit der gesellschaftlichen Gleichstellung das ernst meint, der muss mit sprachlicher Gleichberechtigung anfangen. Und ich finde, das klingt doch schön und gut, oder? Doch gerade auf der grammatikalischen Ebene, und jetzt gehen wir eine Stufe weiter runter, gibt es da heftige Einwände zu dieser Prämisse, zu der Stadt Zürich. Und der Vorwurf lautet, dass dieser Annahme ein Kategorienfehler zugrunde liegt.
Also heute fühle ich mich wie so leicht abgehängt in dem Podcast, aber du machst das super. Darum, von welchem Kategorienfehler ist da die Rede und ist man sich da auch einig in der Wissenschaft?
Nein, man ist sich da definitiv nicht einig. Der Streit dreht sich um den Sexus, also das natürliche Geschlecht draussen in der Welt von einer Person und um den Genus. Und das ist das grammatikalische Geschlecht, also eben der, die, das, der Hund, oder? Und auch dort habe ich so mal ein bisschen zwei Positionen rausgesucht. Und es gibt eine Position, wo im Verständnis von Genus und Sexus ein Kategorienfehler sieht, also wie ich vorher gesagt habe. Und diese Position sagt, der Kategorienfehler besteht darin, dass Genus und Sexus nichts miteinander zu tun haben in der deutschen Sprache. Ein Beispiel, zum Verdeutlichen. Es heisst, der Käse ist nicht männlich und die Milch ist nicht weiblich. Also, es geht auch um das, dass das wird einfach verwechselt. Und das Gleiche gilt demnach auch für die Endung ER, die wir im Deutschen ja kennen. Sie macht aus einem Mensch, der lehrt, einen Lehrer. es ist nichts anderes als eine Funktionbezeichnung, also auch bekannt aus generisches Maskulinum. Aber man referiert damit nicht auf das Geschlecht von etwas. Und ja, der Fehler besteht darin, dass das generische Maskulinum eben mit dem Sexus, also mit dem männlichen Geschlecht, verwechselt wird. Dabei wird so die Position nur, also möchte eigentlich nur eine Berufsbezeichnung nennen. Und es wird eben auf kein Geschlecht referiert.
Zum Beispiel eben der Lehrer, man redet einfach vom Lehrer als Funktion Lehrer, genau. Man unterscheidet dort nicht.
Es gibt aber natürlich auch dort kleine Schwierigkeiten. Und zwar, wenn zum Beispiel heisst, der Arzt, der ja aus Berufsbezeichnung gemeint ist, bekommt Schwangerschaftsurlaub.
Oh.
Etwas stimmt nicht in diesem Satz. Und das ist das, auf wo natürlich die zweite Position eingeht. Und sie sagt, anders als die erste Position, der Sexus und der Genus sind eben in der deutschen Sprache eng miteinander verknüpft.
Was heisst denn das mit dieser zweiten Position? Was versteht man darunter?
Diese Position macht aufmerksam auf Personenbezeichnungen und sagt, dort bestehen eine enge Verbindung eben zwischen Genus und Sexus. Und sie bringen zum Beispiel an die Tante. Und das ist ja weiblich in der Sprache, aber auch im realen Leben eine weibliche Person. Aber auch der Artikel kann zum Beispiel Träger von einem Geschlecht sein. Also wir reden von der oder die Angestellte. Und je nachdem, ob es der oder die ist, ist die Person männlich oder weiblich in der echten Welt. Und damit ist Genus und Sexus in diesem Zusammenhang eng miteinander verwandt. Eine letzte Kurve, die ich mache. Oh, hier gibt es wieder Gegenbeispiel. Es heisst, das Weib oder das Mädchen oder die Schwuchtel. Und dort stimmt es ja wiederum nicht. Weil das sind ja weibliche Personen, obwohl das sie eine sachliche Bezeichnung haben. Und der Punkt oder das, was die zweite Position da sagt, ist, dass das sogar bewusst getroffen ist. Das kann ich nicht bestätigen, aber es ist eine interessante Überlegung. Man sagt zum Beispiel, das Mädchen oder das Fräulein, das ist sachlich, weil es eben noch nicht eine fertige, Anführungsschlusszeichen, Frau ist. Oder weil sie noch unreif oder unverheiratet ist. Nur erwachsene Frauen bekommen den richtigen Genus. Oder die Braut, die Mutter.
Und du hast vorhin gesagt, die Schwuchtel. Wieso ist es denn dort so kritisch?
Bei den homosexuellen Männern, denen wird sozusagen wie die Männlichkeit abgesprochen. Und zwar eben im Genus. Also sie werden aus ihrer passenden Genusklasse ausgeschlossen, sie werden grammatisch feminisiert. So ist die Argumentation.
Wenn du das so erzählst, es fällt mir immer so das eine Beispiel, das habe ich bis heute traumatisiert. Ich bin mir nicht sicher, wie ich es auch schon im Podcast erzählt. Mein Vater hat sich vor 2 Jahren einbürgern lassen, wohnt auch in der Stadt Zürich. Und wenn du das geschafft hast, bekommst du einen Brief von der Stadt Zürich. Und dort ist gestanden, sehr geehrter Herr Lothe. Und dann geht es weiter. Sie sind jetzt Schweizer Sternli in.
Das macht so wenig Sinn auf wirklich allen Ebenen, weil Herr referiert ja ganz klar auf das Geschlecht. Mhm. Und er aber Schweizerin mit Sternli und in.
Es ist so.
Das ist doch ein Verwaltung, oder? Es ist schon ein bisschen so.
Es ist so wirklich so. Man hat die Anrede hat man belassen, so beim Richtigen, so Herr und Frau. Aber dann hat man das mit dem Gender durchgezogen. Und mein Vater ist jetzt Schweizer Sternli in.
Ich habe gemeint, die Argumentation war, dass eben die Verwaltung das Gender beherrscht. Aber die hat auch noch
ja, kann man schon sagen. Nee, oder vielleicht wäre es so ein bisschen der ultimative Beherrscher vom Gender gewesen, dass man ihn mit beidem angesprochen hat. So irgendwie sehr geehrter oder sehr geehrte Herr, Frau Lothe.
Ja, es wird kompliziert, oder? Das gebe ich absolut zu.
Gerade so in dieser Situation habe ich mich gefragt, gibt es denn nicht eine offizielle Rechtschreibregelung, dass wir können sagen, wir halten uns doch einfach an das und dann ist die Sache für alle erledigt und wir müssen uns nicht mehr darüber streiten?
Natürlich gäbe es das, Gami. Das gelbe heilige Büchlein, das wir alle noch kennen. Ich glaube sogar, wo wir noch in der Schule wirklich so einen dicken gelben Schunken der Duden, oder? Aber
was sagen die?
Ja, also es gibt keine einheitliche Regeln. Mal erstens, weil der Duden sagt etwas anderes, was alle anderen auch sagen. Also man ist sich dort nicht einig. Aber der Duden, aus bekanntestes Nachschlagewerk für die deutsche Sprache, bezeichnet den Genderstern aus Zeichen, um alle Geschlechter gleich zu behandeln. Der Genderstern sei eine von vielen Möglichkeiten, wie man etwas geschlechtergerecht formulieren kann. Aber es gibt auch ganz andere Positionen. Der Rat der deutschen Rechtschreibung hingegen, wo übrigens auch die Schweiz angehört, empfiehlt den Genderstern nicht. Er sagt, dass geschlechtergerechte Sprache nicht allein mit orthografischen Regeln gelöst werden können. Und da sieht man übrigens kurz auf die Sprachphilosophie zurückkommen. Die finden eben, zuerst muss man die Welt ändern und dann kann sich die Sprache ändern. Und zu guter Letzt, der Verein Deutsche Sprache setzt sich sogar aktiv gegen das Gendern ein und positioniert sich konträr zum Duden.
Der Kampf gegen den Duden?
Der Kampf gegen den Duden. Wer hätte es gedacht, dass das heute unser Thema wird
sein? Dass der mal umstritten wird sein.
Aber jetzt mal weg von dem sehr wissenschaftlichen Diskurs und mehr zurück zur Realität. Das sind so ein bisschen Theorie, würde ich mir sagen, dahinter gewesen. Wenn wir den Diskurs auf einer gesellschaftlichen Ebene anschauen, was steht dort im Fokus? Handelt es sich dabei nur um einen Elitendiskurs? Das könnte jetzt gerade ein bisschen den Eindruck machen, nach dem, was wir geredet haben. Oder ist es einfach etwas, das einfach die Welt so bewegt und doch so wichtig ist für Gleichstellung?
Was ich jetzt gemacht habe, vielleicht, dass wir mal ein bisschen über die Realität und die Menschen können. Reden. Ich habe nachgeschaut, was denken denn die Schweizer und Schweizerinnen darüber, wenn man sie beim Gender befragt. Es gibt unterschiedliche Untersuchungen. Eine von den letzten war von GFS Bern. Und die Umfrage hat gezeigt, dass 68% der Schweizer und Schweizerinnen die lehnen die Verwendung von gendergerechter Sprache ab. Und das in der Öffentlichkeit, aber auch in der Arbeitswelt. Es sind sogar 75%, wenn es ums Gendern im Alltag geht. Und spannender ist, wenn wir ja die Argumente gehört haben, von Gleichstellung vor allem, dass sogar Frauen keine Notwendigkeit sehen zum Gendern. Und das ist für mich sehr ein starkes Zeichen, dass es eben doch ein Elitendiskurs ist, weil die Menschen in der Schweiz, die halten grundsätzlich nichts vom Gendern. Und spannend ist, das war jetzt nur eine Umfrage, die Resultate sind konstant über verschiedene Forschungsinstitute und auch konstant über die Jahre.
Aber du bist jetzt Politikwissenschaftlerin. Warum denkst du, ist das so?
Nennen wir das vielleicht Alltagspolitikwissenschaft, was ich da gerade betreibe.
Küchenpolitik.
Mir ist mal geblieben, so eine Diskussion, oder auch, wo es um den Genderstern gegangen ist, bei Sonntagsseitig Standpunkte. Und dort hat es eine Expertin gehabt für gendergerechte Sprache. Man kann also mit dem Sinn sein Geld verdienen. Und sie hat das Argument gebracht, beim Gendern, das käme aus der Mitte der Gesellschaft. Und das ist der Punkt, wo ich würde sagen, das ist meine politikwissenschaftliche Analyse. Wenn du dir Zahlen anschaust, stimmt das eben einfach nicht. Das hat nichts damit zu tun, dass es irgendwie unsere Gesellschaft, wir am Morgen aufstehen und denken, mol, ich muss jetzt gendern, ich finde das mega wichtig. Sondern im Gegenteil, beim Gendern fühlt sich eher an, dass das aufdoktriniert worden ist, dass es eben eine elitäre Sprache ist, dass es keine natürliche Sprache ist, dass das Ganze eben kommt in dem Sinn von oben runter.
Und trotzdem, Gami, finde ich, ist es ja, zumindest in unserem Alltag, ist das total angekommen. Ich denke an unseren Job, oder? Im Journalismus. Wir schreiben jeden Tag, wir reden. Und dort überlegt man sich manchmal schon, wie soll ich das jetzt ausdrücken oder nicht. Und bei mir jetzt noch spezifisch auch an der Uni. Also vor allem, wenn ich Texte, und es ist meistens so, vom Englischen ins Deutsche übersetzen. Und das Englische kennt eben kein Genus. Und dann passiert es mir oft, dass ich da der Politiker und der Journalist und so schreiben und plötzlich mitten in der Arbeit, fühle ich selber so ein bisschen, dass da nur Männer angesprochen sind und überlegen wir dann, wie tue ich das jetzt richtig, wie tue ich das jetzt ausdrücken? Und es gibt doch das Sätzchen, wo man doch manchmal am Anfang von der Arbeit her schreibt, so, alle Geschlechter sind mitgemeint, ich verwende irgendwie die männliche Form. Und ich bin das googeln, weil ich ein fauler Mensch bin und denke so, ja, ich finde das Sätzchen auf dem Internet und habe das reinkopieren und dann lese ich das Sätzchen und statt eben, sind alle Geschlechter mitgemeint, steht neu, es sind alle Geschlechtsidentitäten mit gemeint. Das war für mich ganz neu gewesen. Also ich finde, es kommt, klar, es ist schon Elite, universitär, aber in meinem Alltag ist es definitiv angekommen.
Als ich noch an der Uni war, war es noch «Und die weibliche Form ist mit gemeint».
Ah, die weibliche Form, genau, ja. Aber das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Das ist ja das bekannte generische Maskulinum, wenn man eben von Journalisten redet oder von Politikern. Gami, fühlst du dich da mitgemeint?
Absolut im Fall. Ich bin da überhaupt nie heikel gewesen. Für mich ist das immer so ein bisschen gesunder Menschenverstand gewesen. Wir wollen miteinander kommunizieren und wenn es jetzt eben... Wenn wir an einer Pressekonferenz sitzen, alle im Saal, und da heisst es, geschätzte Journalisten, dann habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich nicht angesprochen bin, sondern das ist gerade das, was du eben gesagt hast. Für mich ist es dann, man redet von der Berufsbezeichnung und für uns ist alles klar. Aber natürlich, es gibt Leute, die das auch ganz anders sehen, wie es bei dir.
Bei mir ist es grundsätzlich genau gleich. Ich rede manchmal schon von mir als Student oder als Journalist. Ich meine dort natürlich auch die Berufsbezeichnung. Muss aber also beachten, dass vor allem, wenn es um das Gender geht, dass jede Differenz neue Differenz hervorbringt und jeder Versuch zu inkludieren, kann neue Exklusion schaffen. Also ja, zum Beispiel da im Kopf, es gibt ja die Debatte mit der Blindensprache und dass das teilweise mühsam ist für die Blinden zum Lesen oder schwierig zum Lesen mit dem Genderstern.
Darum oder, verwendet man ja den Doppelpunkt.
Oder auch, und das ist jetzt gleich auf die andere Seite, bin ich schon der Meinung, dass unsere Sprache uns unterbewusst beeinflusst. Also zum Beispiel, wenn wir sagen, die Lehrer laufen am Bahnhof entlang, sie haben alle Röcke an. Das sind einfach so Sätze, wo man merkt, okay, ich habe trotzdem männliche Lehrer im Kopf gehabt, obwohl Lehrer eine Berufsbezeichnung ist. Und das ist natürlich sehr kontextabhängig. Aber du fühlst dich nicht diskriminiert, so.
Mein Punkt ist, es hat etwas mit dem gesunden Menschenverstand zu tun, oder?
Also das sind so kleine Feinheiten, die mir doch auffallen. Vielleicht auch jetzt, weil ich sensibilisiert bin. Aber ja, das sind Sachen, die mir auffallen. Aber jetzt gehe ich zur nächsten Ebene, die politische. Gami, was meinst du, reden wir hier nur von grammatikalischen Finessen oder steckt eigentlich hinter all dem noch eine politische Botschaft? Gut, die Frage ist ein bisschen obsolet, weil wir stimmen darüber ab.
Wenn ich es wie festmache, und das ist für mich eine gute Übung, um sich zu überlegen, wie kann man auch argumentieren, finde ich ein gutes Beispiel dafür. Die JUSO Schweiz hat vor ein paar Jahren mal in einem Comedy-G uns mitteilt, dass sie ab jetzt den Genderstern verwendet. Sie haben auch gesagt, es gehe um Gleichstellung natürlich, es gehe aber auch darum, eben die alte Geschlechtsidentitäten sichtbar zu machen. Die haben ein Kommuniqué für das rausgeladen, damit alle Bescheid wissen. Es sind politische Argumente dahinter. Und es geht ja darum, politisch auch durch die Anwendung dieser Sprache etwas zu ändern und eine politische Botschaft zu schicken. Und das zeigt für mich gerade gut, dass es sich um mehr handelt als eine reine Sprachform, ob man das jetzt so oder so schreibt, sondern man möchte ja damit eine politische Botschaft vermitteln.
Ich glaube, dort passieren wie, also ich würde sagen, grosse Missverständnisse. Und zwar würde ich dir absolut recht geben, dass auf der einen Seite ist, das ist sehr politisch behaftet, eben Gleichstellungspolitik, die läuft über die Sprachpolitik. Und nur so können wir Gleichstellung herstellen. Das ist ja eine politische Botschaft, die man damit sendet. Ich glaube, die Problematik, die wir heute haben, ist, dass wenn man nicht gendert, automatisch ohne politische Botschaft mitsendet. Oder dass sie zumindest von vielen so verstanden wird, auch wenn das eben gar nicht gemeint ist. Und dort finde ich, heute kann man, wenn man gendert oder nicht, man sendet eigentlich immer eine politische Botschaft. Und das finde ich heikel.
Das finde ich einen mega spannenden Punkt von dir, weil, wenn man das dann so in den Kontext setzt mit dem, was ich gesagt habe, es kommt eben doch nicht aus der Mitte der Gesellschaft, würde ich sagen, die bewusst gendern, oder? Die wollen auch eine gewisse politische Botschaft schicken. Aber der Umkehrschluss, wenn die gendern, dann das Gefühl haben, wenn ich eben nur von Lehrern rede, dass ich dann auch eine politische Botschaft schicken will, das ist für mich die totale Fehleinschätzung, weil eben das Gendern kommt einfach nicht aus der Mitte der Gesellschaft, sondern die Leute reden, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Darum das wie immer so ein heikler oder ein ungerechtfertigter Umkehrschluss, wenn man dann denkt, ich gendere und der andere nicht, Sexist.
Dir ist einfach so der Schnabel gewachsen und wir sind mit dem gross geworden, dass wir so reden. Vor allem beim Reden finde ich es krass. Aber ich bin jetzt hier ganz ehrlich, ich habe schon bewusst nicht gendert, zum provozieren.
Auch.
Also das bin ich manchmal so, let's drop the bomb in the discussion, so boop. Schauen, was passiert.
Ich habe das im Fall, ich habe mal einen Artikel für Swiss Info geschrieben. Das ist so die Plattform von der SRG für die Auslandschweizer. Und das ist hure krass. Sie schreiben dir, wenn du für sie einen Text schreibst, dass du nicht gendern darfst. Sie werden aber den Text für dich gendern und dann schreiben, dass du nicht gendert hast, sondern sie den Text gendert haben. Das finde ich den Next Level frei.
Vor allem, das ist recht kompliziert. Also, das ist fein ein kleiner Aufwand.
Vor allem so im Stil von, entweder, wenn sie dir sagen, du bist echt zu doof zum Gendern, wir machen das für
gut,
dich.
Gut, vielleicht haben sie viel Erfahrung gemacht mit Leuten von der Verwaltung, oder?
Mhm. Ja, aber nein, die wissen ja, wie es geht. Also, von dem her.
Herr Schweizerin.
Herr Schweizerin.
Herr Schweizerin.
Ich als Journalist Stern-in habe ja jetzt gemerkt von unserer Diskussion, dass es verschiedene Ebenen gibt. Und es zeigt ja auch, dass die mega eng miteinander verknüpft sind. Und an dieser Stelle muss man schon die grosse Frage stellen, welche von diesen Ebenen sollte die Hoheit haben, Maria?
Komm, wir stimmen darüber ab. Nein, also ich finde, Sprache ist zweifellos ein mächtiges Werkzeug. Punkt. Trotzdem würde ich mir jetzt nicht anmassen, hier zu sagen, wer die Hoheit hat. Die Sprache entsteht auf der Straße, durch Bedürfnisse, auch an der Uni, durch uns, durch Zeitungen, durch das Internet und sie ist ständig in Bewegung. Aber die Sprache trotzdem nur aus grammatikalischen Regeln anzuschauen, wäre auch zu kurz gegriffen. Sie ist aber auch mehr als nur ein moralischer Ausdruck oder irgendwie von unserer Gesinnung, was wir denken. Und ich habe das Gefühl, der Kausalzusammenhang, den ich vorher erwähnt habe, was war jetzt zuerst gewesen, eben unsere Gedanken und die Formen der Welt oder umgekehrt, und das habe ich das Gefühl, werden wir nie abschliessend klären können.
Für mich ist es relativ einfach. Ausnahmsweise habe ich eine einfache Antwort. Wir als Gesellschaft, bin ich davon überzeugt, wir formen die Sprache. Und darum sollte im Endeffekt ja die Hoheit bei der Bevölkerung liegen. Und jetzt gerade in dieser Frage, wie soll die Verwaltung mit uns kommunizieren? Wir als Gesellschaft, wir als Stadt Zürcher sollen entscheiden darüber, wie sie soll mit uns kommunizieren. Wir sollten die Hoheit haben, was für uns im Endeffekt wichtig ist. Jetzt vielleicht noch eine weitere Frage. Ich meine, das Thema ist nicht neu und es ist unglaublich emotional. Wie kannst du dir erklären, wieso das Thema Gendern so emotional ist in der Bevölkerung?
Ich habe das Gefühl, es ist auf beiden Seiten verschiedene Gründe. Und ich denke, bei den Gegnern steht mehr auf dem Spiel als der Genderstern. Also das Gegenkomitee geht davon aus, dass es dieser Initiative vor allem darum ginge, die binäre Geschlechterordnung aufrechtzuerhalten. Also dass wirklich das Motiv dahinter ist.
Oder sogar noch schlimmer, blöd gesagt, sagen, anderen Geschlechtsidentitäten noch die Existenz absprechen.
Genau, also dass man ihre Identität ihnen abspricht. Fakt ist aber auch, dass auf der anderen Seite historisch betrachtet Veränderung immer zuerst auf Widerstand gestoßen ist. Also Beispiel Frauenstimmrecht. Und ich glaube, was auch ihnen spielt, ist das mal ja, die Elitendebatte, die wir vorher angesprochen haben. Wenn das so erscheint, dass das von oben herabkommt und jemand mir von oben vorschreibt, was ich zu tun habe und wie ich zu reden habe und wie ich moralisch sozusagen richtig rede, ja, dann macht das natürlich auch wütend.
Und da sind wir beim, und das sage ich jetzt sogar mittlerweile, wie du bist Philosophin, das ist ja das perfekte Stichwort für den Moralismus.
Genau, also wir haben es ja in der letzten Folge kurz angesprochen. Ich finde, die Debatte um den Genderstern passt unglaublich gut in die Zeit hinein, in der wir uns momentan drin befinden. Es sind, ja, die moralische Zeit und alles wird aus dem Standpunkt von der Moral auch bewertet und überall schwingt auch Moral mit. Was hat das jetzt mit Moralismus zu tun? Also obwohl es ja keine abschließende Definition gibt, so wird es aus etwas angeschaut, das ein Laster ist, und zwar in der Form, wie wir moralisch urteilen. und wie wir natürlich auch denken. Und die Moral greift dann eigentlich in Bereiche ein, wo sie keine Autorität hat. Und jetzt bei der Sprache ist es jetzt auch gerade, wenn man die grammatikalische Ebene anschaut, ist das genauso ein Thema, jetzt, was hat jetzt hier die Moral zu suchen in der Sprache? Und was sicher der Fall ist, ist, wenn jemand nicht gendert, so unterstellt man oder wird von der Gegenseite unterstellt, dass die Person aktiv eben Menschen ihre Identität nicht ernst nimmt. Ob das jetzt stimmt oder nicht, spielt gar keine Rolle. Und das ist natürlich die implizierte moralische Handlung in jedem Satz. Ja, da hat man das Gefühl, man wird so moralisch getadelt. Und natürlich führt das zu Konflikten, insbesondere dann, wenn jemand das nicht, also das jemand nicht bewusst macht. Und ich meine, keine Person möchte irgendwie aus sexistisch oder aus homophob oder transphob angeschaut werden. Und wenn natürlich das jedem, also in allem impliziert wird, und dort meine ich, die Moral greift eigentlich überall, obwohl das sie vielleicht dort gar nicht angebracht wäre, dann ja, hat man das Gefühl, man ist moralisch auch schlechter gestellt. Und das ist, ich glaube, das ist niemand gern.
Um auf auch die Abstimmung zurückzukommen, am 24. November ist es soweit. Ist für dich ein Verbot richtig oder widerspricht es deinem und meinem, auch unserem freiheitlichen Gedankengut, das wir haben?
Kann ich den Telefonjoker einsetzen? Also grundsätzlich aus liberaler Perspektive finde ich, ein Verbot ist nie gut. Und das, was für mich den Unterschied macht, dass es ja nicht um ein generelles Verbot geht, also wie das man zu reden oder zu schreiben hat, sondern es betrifft ja die Verwaltung. Und dort, wenn man die Verwaltung einschränkt, ist das natürlich, wie hast du mal gesagt, das ist immer gut.
Das ist ja mein Standpunkt. Oder ich bin grundsätzlich gegen Verbot, ausser wenn man am Staat etwas verbietet. Und in dem Fall geht es ja darum, am Staat zu verbieten, auf eine gewisse Art und Weise, die ich als politisch sehe, zu kommunizieren. Und Grundsatz oder mein Grundsatz ist, wenn man am Staat etwas verbietet, bedeutet das mehr Freiheit für den Bürger.
Ich würde vor allem sagen, was ich wirklich gut finde, ist, dass wir mal darüber abstimmen. Und es gibt so eine erste Richtung, also so eine erste Richtung, wie auch die Bevölkerung das empfindet. Und ich glaube, es wird irgendwann schon auf Bundesebene so weit kommen.
Wie schätzt du denn die Chancen ein für die Initiative?
Ich habe mir vorgenommen, von jetzt an, immer wenn es um Prognosen geht, Leute zuerst Markus an, fragen, was seine Meinung ist, und dann sage ich genau das Gegenteil.
Das stimmt, aber wir werden es wissen, am 24. November ist es soweit.
Gut, das waren jetzt die abschliessenden Worte von der Gami. Aber wir sagen doch, geben wir die Hoheit zurück am Volk. Und wie du gesagt hast, am 24. November wissen wir Bescheid. Das war es mit der aktuellsten Folge Nebelspalterinnen. Tut uns abonnieren, tut euren Freunden und Freundinnen von uns erzählen und alles dazwischen, ganz korrekt. Und wir hören uns nächsten Dienstag wieder am 6 Uhr am Morgen.
Bis zum nächsten Mal bei Nebelspalterinnen, der Podcast mit der Maria Rahel Gano und der Camilote.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fair, die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch.